Gambeln für Platz 3 oder durchziehen für Rang 2? Diese Frage stellt sich aktuell Fußball Österreich vor der Partie gegen Algerien und klar, wir auch. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Admiral Answer Konferenz und zu 5 Dinge, die ihr unbedingt vor der Partie Österreich gegen Algerien wissen müsst. Bevor wir zum Rechnen beginnen, starten wir mit einem anderen Thema, nämlich den gelb gefährdeten Spielern. Da haben wir ein paar.
Ja, 3 nehme ich an der Zahl. Also Stefan Prosch, Konrad Leiner, die haben beide gelb gesehen gegen Argentinien und Marcel Sabitzer im ersten Spiel gegen Jordanien, sind gelb gefährdet. Und auch hier könnte man schon zum Überlegen beginnen, ob man die von Anfang an spielen lässt oder nicht. Weil je nachdem, wenn du dir halt eine zweite holst, dann bist du halt gesperrt in der nächsten Partie.
So ist es. Aber ich glaube kaum, dass die geschont werden, also beziehungsweise wegen den gelben Karten jetzt nicht auflaufen für das ÖFB-Team. Gegen Algerien, die gelben Karten werden halt erst nach der Gruppenphase gestrichen. Das ist jetzt auch eine Neuerung. Sprich, wenn die drei Herren jetzt da ohne gelbe Karte weiterkommen würden, dann würden die ins 16-Finale ohne Vorbelastung reingehen, was eben auch ganz fein ist.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man fix wüsste, dass man weiter ist, dass man sie dann vielleicht schon schonen würde.
Das natürlich.
Nachdem man es nicht ist, ist es halt kein Thema, meiner Meinung nach. Also da gehe ich absolut mit dir.
Und ist die Ausgangslage zu heiß, ja.
Genau. Ja, absolut.
Und auch nach dem Viertelfinale werden die gelben Karten auch gestrichen. Also nicht, dass dann im Halbfinale man noch eine zweite gelbe Karte sieht und dann das Finale verpasst, ist ja doch auch schon in früheren Zeiten mal vorgekommen.
Habt ihr das beide nicht erlebt?
Auch wenn wir uns nicht daran erinnern können.
WM 2002, Michael Ballack, ich meine, der war damals gemeinsam mit Oli Kahn, der überragende Spieler von Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan, und dann im Halbfinale hat er halt die zweite gelbe geholt und ist dann eben gesperrt gewesen. Also das war wirklich extrem bitter für die DFB-Nationalmannschaft.
Bei mir klingelste immer David Alaba, damals die gelbe Karte im Halbfinale gegen Real Madrid, glaube ich, als er dann den entscheidenden Elfer, also den Elfmeter im Elfmeterschießen reingehaut hat als erster, und dann hat er aber das Finale daheim gegen Chelsea verpasst. Das ist so die Aktion, die mir in Erinnerung geblieben ist, und dann haben sie es ja dort auch,
aber das
glaube
ist
ich,
gar
relativ
nicht so
kurz
lang
darauf,
her,
dann 2012 oder so, dann haben sie es auch gestrichen.
Glaubt ihr trotzdem, dass diese Spieler mit so ein bisschen angezogenen Handbremse in der Partie dann reingehen?
Nein.
Seit wann ist Red Bull Fußball angezogene Handbremse?
Also ein Stefan Prosch kann nicht mal ein Kiefer,
Rangnick ist unser Trainer,
von abhalten. Ja, also ich denke auch nicht. Also wäre auch die falsche Herangehensweise. Also ich finde, jeder Spieler, der nicht mit 100% spielen kann, sollte nicht spielen. Und wenn du da im Hinterkopf hast, okay, ich darf jetzt nicht so rangehen, weil ich bin gelb vorbelastet, dann hast du eigentlich nichts am Platz zu suchen.
Korrektur noch für dich, es ist nicht Red Bull Fußball, das ist Hoffenheim Fußball, okay? Nur, dass das
warst. Ja, okay. Ganz cool.
Ja.
Ganz cool.
Bevor wir weitermachen, wenn dir unser Videopodcast gefällt, abonnier gerne den Kanal, das hilft uns enorm. Nämlich, und du verpasst keine neuen Uploads, the road zu 30.000 Follower, der ist nämlich der ist noch weit, aber
die WM dauert auch noch.
Nein, absolut, aber das schaffen wir halt nur mit eurem Support. Aber jetzt der nächste Punkt auf unserer Liste, die Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Unser Sportwettpartner Admiral hat vor dem Start des dritten Spieltags nämlich die Aufstiegschancen der Rangnick 11 berechnen lassen, und das macht eigentlich Mut.
Ja, absolut. Also die stimmt mich sehr zuversichtlich. Kam dabei raus, dass wir zu 96% fix in die K.O.-Phase kommen. Und das klingt auch mal ganz gut. Also diese 96%, das ist schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, finde ich.
Wirkt für mich irgendwie sehr hoch.
Ja, ja.
Also dafür, dass, wenn du verlierst und dann mit den Gruppen Dritten, und da ist auch alles schon sehr knapp beieinander. Also 96% freut mich.
Es gibt auch eigentlich
4%,
dass wir nicht reinkommen. Ne?
Ja, freut mich einerseits, aber irgendwie ist mir das zu hoch angesetzt. Ich meine, gut, Wahrscheinlichkeitsrechnung, weil ich immer ein Noob, von daher, wo also ich wissen, wie viel das dann, ob das stimmt oder nicht, aber es ist mir ein bisschen zu hoch angesetzt.
Tja, ich glaube, du musst das halt alles mit Vorsicht betrachten, denn das sind natürlich diese ganzen Konstellationen von Gruppensiegern, die feststehen und die höchstwahrscheinlich im letzten Spiel dann ein paar Stammkräfte vielleicht erschonen, nicht mit 100% reingehen in die Partie, dass das halt nicht mit einberechnet wird. Also ich glaube, die 96% würde ich jetzt dann nicht so stehen lassen. Die Gefahr, dass es weitaus weniger sind schon auch hier, dennoch macht es auf jeden Fall Mut, und ich habe mich gestern wirklich ein bisschen länger hingesetzt und versucht einmal die verschiedenen Varianten durchzugehen, wenn wir als Gruppendritter auch ziehen könnten, beziehungsweise wie viele Gegentore wir kassieren dürften, damit wir überhaupt weiterkommen als Gruppendritter, aber das ist ein Rechenspiel, das sind so viele offene Variablen dabei, du kommst irgendwie nicht auf eine Lösung.
Das ist für mich auch die falsche Herangehensweise. Wenn du anfängst zum Rechnen, hast du eigentlich schon verloren.
Ja.
Spiel das verdammte Spiel, geh auf Sieg, so wie sonst auch immer. Warum sollte man jetzt auf einmal anfangen zum Spekulieren? Aber da kommen wir doch eh schon zu unserem dritten Fakt, oder?
Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Also wenn man diese Rechenspiele dann doch noch weiter spielt, so wie es Admiral in dem Fall gemacht hat, wartet dann zu 58% Spanien auf uns, was natürlich eh Sinn macht, wenn wir Zweiter werden und auf den ersten treffen, dann ist das vermutlich Spanien. Und dann brauche ich eigentlich keine Rechenmaschine, die mir das vorrechnet, weil die Wahrscheinlichkeit, dort weiterzukommen, ist halt nicht die höchste.
15% laut den Experten, aber sie ist da.
Das ist mir wieder zu hören.
Was, 15%? Ja, gegen Spanien wird sicherlich heftig werden, aber
ich
da warst du ja auch nicht.
Wisst ihr noch, was Argentinien war? Ich glaube, da waren es für Österreichs Sieg auch so um die 20 oder so, also ein bisschen höher sogar noch.
Ich hätte sogar eigentlich Spanien auch bei den Favoriten noch höher gerankt als Argentinien. Die haben einfach so wieder mal eine goldene Generation, die da gerade am Wirbeln ist und die noch extrem jung ist, die auf Sicht aus dann perspektivisch noch stärker wird in den nächsten Jahren. Also,
die müssen jetzt auch einmal Uruguay schlagen, also von daher, das ist noch sehr viel Zeit bis jetzt dahin. Ja.
Genau, auch das könnte sein, dass halt im Grunde Spanien Zweiter wird, wir werden auch Zweiter und wir treffen dann im Grunde vielleicht auf Uruguay und Argentinien im 16. Finale auf Spanien, wo es halt heftig wird.
Das wäre
aber würden wir genauso nehmen.
Ja.
Tendenziell
aber,
lieber.
Ja, aber im Grunde, kommen wir später noch. Ich meine, jetzt kommen wir einfach zum nächsten Punkt, nämlich Punkt 3, und das ist unsere Adidas-User-Frage. Welchen Gegner wünschen wir uns? Die Ausgangslage ist klar, aber wird kompliziert, wenn wir halt als Gruppendritter weitergehen. Belassen wir es mal dabei, dass wir sagen, wir werden Gruppenzweiter. Wen wünscht es euch?
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass wir gewinnen oder unentschieden spielen und Gruppenzweiter werden, wovon ich ausgehe, wünsche ich mir Uruguay oder Kap Verde. Wäre natürlich extrem geil. Fände sogar Kap Verde noch cooler. Also,
ich bin gerade am Überlegen, ist Kap Verde noch möglich? Kennen die Gruppensieger werden?
Wäre schon möglich, nachdem die Remis gespielt haben gegen Spanien oder auch jetzt gegen Uruguay, haben sie auch Remis gespielt. Die Tordifferenz ist ja dann entscheidend. Also Kap Verde müsste halt Saudi-Arabien natürlich ein paar Tore noch einschenken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Aber es ist schon noch möglich. Aber ja, Uruguay wäre mir natürlich auch lieber als Spanien, aber das ist jetzt da auch kein Wunder. Also ich glaube, zeig mir einen Österreicher, der sagt, lieber Spanien.
Ich bin der
Spanien
Österreicher. Ich habe mir das in den letzten Tagen auch gedacht, wen wünsche ich mir jetzt für dieses 16. Finale, ist doch scheißegal. Es wäre doch viel cooler, wenn wir in 16. Finale einziehen. Keiner hat uns auf der Rechnung, wir gehen als Underdog rein, gewinnen gegen Spanien und auf einmal beflügelt uns dieser Sieg einfach in komplett andere Sphären. Ansonsten triffst du halt auf Kap Verde, Uruguay, wo du jetzt halt schon mal reingehst mit dem Feeling, der kennt halt man aber schon irgendwie, beziehungsweise bei Kap Verde, die musst du ja eigentlich schlagen. Und ich glaube, so eine Situation könnte, glaube ich, diese Mannschaft und Fußball Österreich halt wirklich in eine ganz andere Sphäre katapultieren, rein von der Emotionalität her. Und deswegen will ich, dass wir gegen Spanien im 16. Finale spielen und ich will, dass wir es gewinnen. Wenig überraschend.
Ja, also würde man natürlich dann auch so nehmen, wenn es so kommt. Ich finde, diesen möglichen Überraschungsmoment hätte man gegen Argentinien ja auch gehabt und da hätten wir schon genauso genommen. Ist nicht so aufgegangen, also ich würde es jetzt nicht darauf ankommen lassen, dass wir gegen Spanien dann diesen Überraschungsmoment
aus dem Hut. Wenn man dann so in den Turnierbaum weitergeht, dann sagen wir mal, wir gewinnen gegen Spanien, dann treffen wir nämlich im Achtelfinale auf Cristiano Ronaldo und Portugal.
Dann haben wir ein großes TR7-Special.
Das ist so viele hätte Varietät, die wie auch immer.
Ja. Aber das ist so gewaschen. Du hast mal gesagt, du bist kein Fan von Rechenspielen.
Ja, gar nicht.
Der Harald auch nicht.
Gar nicht. Ich finde es ganz schlimm, weil vor allem so auch, wofür? Weil wenn wir das gewinnen und der Zweiter werden, dann ist dieses Rechenspiel recht schnell beendet.
Na, natürlich.
Ja, aber dabei kann man es ja belassen.
Aber das ist doch das Geile. Deswegen haben wir einen Podcast, wo wir über solche sinnlosen Dinge
einfach besprechen. Aber ich muss auch sagen, ich hoffe dann trotzdem, dass das halt eher dann so ein Fan-Ding ist und nicht auch Spieler sich da Gedanken drüber machen, weil ich finde, für die muss klar sein, okay, ich gehe da rein und wir werden Zweiter. Und dass die sich nicht jetzt da am Nachmittag am Pool zusammensetzen und sich überlegen, wenn wir jetzt Dritter werden, wen könnten wir dann da ziehen und wer wäre dann da möglich und wie müssten wir dann spielen. Also diese Rechenspielchen, wenn sie gemacht werden, finde ich, müssen sie bei uns und auf Fanseite liegen.
Voll. Ja. Bei den Spielern geht das nicht und das wird der Rangnick ihnen auch sagen, da wird jetzt da keiner was verlieren, spekulieren. Ja. Mir persönlich schmeckt das halt sowieso nicht, dass du bei einer WM jetzt eigentlich so herumspekulierst und ganz ehrlich, wer weiß, vielleicht spekulieren auch manche Nationen darauf. Schmeckt man gar nicht. Ganz ehrlich, die UEFA ist immer so hyped und geil aufs Auslosen, da wird alles Mögliche ausgelost. Warum macht das die FIFA nicht auch jetzt zum Beispiel bei der WM? Also, da sehe ich bei der WM-Auslosung von der Gruppenphase war eine Riesenshow, hat ewig lang gedauert, pipapo. Ja, der Trump könnte sich da eigentlich auch nochmal auf die Bühne stellen zum Beispiel. Und nach der Gruppenphase könntest du den ganzen Playoff-Baum dann neu auslosen. Ja. Das wäre viel spannender, sportlicher, fairer auch auf jeden Fall. Mhm. Und vor allem würden sich alle auskennen als jetzt dieses Modell mit 48 Nationen. Das wandert alles in eine die FIFA-Matrix, wo 495 Möglichkeiten passieren können. Kennt sich ja keiner aus.
Ich habe es versucht zu verstehen, aber ich verstehe es nicht. Wirklich,
also los nach der Gruppenphase einfach aus, noch einmal den ganzen Playoff-Baum dann.
Ja, aber es gibt momentan keinen Friedenspreis zu vergeben für Donald Trump, deswegen kann so eine Auslosung nicht stattfinden.
Einen zweiten wird er sicher noch einmal nehmen.
Ja, nochmal nämlich gekürt. User machen sich natürlich auch diesbezüglich Gedanken. Der Georg Gabriel hat geschrieben, mein Tipp, vor dem Spielen schauen, was nötig ist, wer als Zweiter oder Dritter winkt, aber kann man so spielen? Wahrscheinlich nicht. Wollen wohl auch nicht. Ich finde, Spanien in der Runde des 32 ist wie Argentinien, geht an einem speziellen Tag, eines von 20 Spielen oder so. Das Argentinien-Spiel war okay, hat mich aber nicht überzeugt für so einen Kracher. Ja, aber ich glaube, dass ich würde es geil finden, wenn wir Spanien haben, weil ich glaube, dass wir da eher diesen Überraschungsmoment hätten und ich glaube, uns fehlt noch ein bisschen, also zumindest mir, halt genau dieser Moment, den wir halt bei der Europameisterschaft 2024 gegen die Niederlande gehabt haben.
Diesen
wo man auf einmal, genau,
so.
Wo einfach, wo man dachte, Alter, jetzt, da können wir wirklich an jeden schlagen, wie wir da gespielt haben. Das war ja nicht nur das Ergebnis, sondern einfach der Fußball, der damals abgeliefert worden ist, der hat so Mut gemacht. Und das fehlt mir noch bei dieser Weltmeisterschaft.
Ich finde, die Leistungen jetzt bei der WM sind noch nicht zu vergleichen mit der EM. Also bei der EM hat mir unser Spiel, ist mir auch galliger vorgekommen, alles giftiger. Und da tun wir uns jetzt bei der WM noch ein bisschen schwierig, aber ganz ehrlich, vielleicht sind wir jetzt auch schon langsam eine Turniermannschaft, die erst im Laufe des Bewerbes noch besser wird.
Ja, vielleicht eh. Tampa 96 hat da wie YouTube geschrieben, wir haben eigentlich die maximal leiwandste Ausgangssituation. Es reicht ein Unentschieden gegen Algerien so oder so. Das Zweite ist, dass wir die letzte Gruppe sind, die ihre Spiele absolvieren. Das heißt, wir würden im Prinzip wissen, ob wir auch verlieren könnten und als Gruppendritter weiterkommen. Eigentlich eine Win-Win-Situation.
Ja, das stimmt schon. Also ich finde die Ausgangslage, dass du halt weißt, oder dadurch, dass alle einfach vor dir spielen, das ist schon ein gewisser Vorteil.
Noch was, weil vielleicht jetzt manche dann irgendwie so denken, ja, wenn du nach der Gruppenphase erstmal anfängst zum Auslosen, ist ja urdeppert, dann weiß ja jeder erst so richtig kurz vor knapp, wann, wo ich spiele. Weißt du, also ich meine, da mach halt einfach ein paar, 3-4 Tage dann noch Pause für alle.
Und
dann kannst du das WM ja noch einmal ein bisschen mehr aufblähen. Jetzt rein von der Logik her. Es ist einfach vom Fairness-Gedanken viel besser so.
Ja, wie in der Fußball. Das geht jetzt ja nicht, dass du 3-4 Tage.
Wie viele Spiele hast du überhaupt gesehen, außer die Österreich-Spiele? Jetzt sind wir ganz ehrlich.
Alle.
Blöd.
Wirklich?
Nein, natürlich.
Also
die muss auch irgendwann mal schlafen.
Ja, nein. Also das.
Na, aber trotzdem.
Ich habe bislang wirklich sehr wenige Spiele gesehen von dieser WM, weil die Uhrzeiten halt eben nicht ganz Europa, für die Europäer angeschnitten sind.
Aber mir geht es einfach darum, es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass du Spiele sind. Sprich, wenn man wach bleibt oder nicht einschlafen kann, ich kann immer reinseppen und kann mal bei dir anschauen.
Wird nie passieren.
dieses Feeling, das, genau das ist dieses WM-Feeling.
Ich will dann nicht beginnen, ein Spiel zu schauen, wenn ich nicht einschlafen kann, weil dann weiß ich, okay, kann ich es auch gleich lassen.
Ja, aber dieses WM-Feeling, genau das ist es ja. Zu wissen, du gehst rein in einen Tag und du könntest theoretisch 3, 4, 5 Fußballspiele anschauen.
Nein, du gehst rein in eine Nacht und könntest das theoretisch machen, weil in den Tag gehst du nicht mit dem Wissen.
Ja, in den Tag vielleicht. Doch, ich gehe in den Tag und
was anderes.
Und weiß, in 12 Stunden geht's los. Geil.
Ja, das ist vielleicht das Problem. Ist vielleicht eh das Problem. Aber gut, ich meine, diese ganzen Konstellationen als Gruppendritter, ich glaube, das sparen wir uns. Ich glaube nur, man darf nicht vergessen, es könnte halt wirklich auch extrem gefährlich werden am Sonntag, wenn es vielleicht heißt, wir sind gerade so an der Kante zu Platz 8, 9 der besten Gruppendritten und da entscheidet dann die Tordifferenz, weil dann wird es heftig, weil Algerien, die werden auf alle Fälle ein Remis brauchen, höchstwahrscheinlich, um wirklich auch in die K.O.-Phase einzuziehen.
Ja, natürlich, also das darf man auf keinen Fall dann irgendwie vergessen in dieser ganzen Rechnerei, dass es für Algerien halt um sehr, sehr viel geht. also was die Punkte betrifft, also die müssen punkten, wir nicht, und dementsprechend werden die uns auch einfach nicht schenken. Also es ist jetzt nicht so, als würde es für die um nichts mehr gehen, und die denken sich ja vielleicht ein nettes Abschlussereignis dann noch mitnehmen. Ne?
Denken wir positiv, gehen wir positiv rein. Ich hoffe halt nicht, dass wir dann noch so dieses Last-Minute-Gegentor gegen Argentinien noch bereuen werden eventuell.
Ja, naja. Aber wir haben ein Last-Minute-Tor gegen Jordanien angeschossen, also von dem her.
Nein, kann man so aussehen. Aber dennoch, ich sehe, es ist dann immer so.
Ja, eh. Ja. Aber Taktik für jetzt: Algerien schlagen und dann Spanien wegpanieren.
Genau.
Und dann ist der Hype da. Bevor es aber so weit ist, müssen wir mal über den kommenden Gegner Algerien sprechen und eben auch bespielen. Und die sind halt eigentlich alles andere als Laufkundschaft. Daher Punkt 4, was kann eigentlich Algerien? Die haben schon einige Stars in ihren Reihen.
Ja, also wenn man sich ganz oberflächlich mal anschaut, haben sie am Papier laut Transfermarkt eigentlich den besseren Marktwert als wir. Also ist jetzt nicht so, als würden wir da jetzt als Riesenfavorit reingehen. Wenn man das hernimmt als Referenzwert, also Algerien liegt bei 256 Millionen und wir bei 245. Haben aber dieses Jahr oder haben eigentlich auch dieses Jahr eine sehr, sehr starke Vorbereitungsphase gespielt. Wer im Auftakt war, dann weniger erfolgreich für sie. Deswegen, ja, also ich finde es extrem schwer einzuschätzen eigentlich, was da wirklich auf uns zukommt.
Wir jetzt im Live-FIFA-Ranking auf Rang 23, Algerien auf 27, das ist schon ein Duell auf Augenhöhe. Ja. Ich sehe bei den Algeriern halt wirklich viele Offensivstars, also mit Ibrahim Mazar von Leverkusen, natürlich Amin Guiri oder auch ein Ait Nouri von Man City, ist halt der einzige wirkliche Defensivspieler, wo ich sage, boah, das ist ein Star. Da kann die Defensive nicht so mithalten von Algerien, was vielleicht dann unsere Chance ist. Wir müssen schauen, dass wir diese geballte Offensivkraft, vor allem ein Riyad Mahrez, der immer noch, trotz seiner 35 Jahre, das Aushängeschild ist von Algerien, die müssen wir im Zaum halten und dafür ihre Defensive wehtun. Vor allem auch der Zidane, der Goalie, hat mir bislang bei dieser WM jetzt auch nicht gefallen.
Mhm. Ja, gut, also gegen Argentinien hat er ein, zwei Mal jetzt nicht so gut ausgeschaut. Ja. Generell die Torhüterposition ja schwierig, auch bei Algerien. Der Sohn von Zinedine Zidane, du hast es schon angesprochen, eine gute Vorbereitungsphase haben sie aber gehabt mit einem Sieg gegen die Niederlande und gegen Bolivien. Also die können schon auch, wenn man dieses Niederlande-Match sich angeschaut hat, die können auch gegen große Nationen gewinnen.
Niederlande kann man schon mal schlagen.
Können wir natürlich auch. Ja, also von dem her, ich kann mich halt immer noch sehr gut zurückerinnern auch an die Weltmeisterschaft 2014, wo sie halt wirklich einen unfassbar starken Fußball gespielt haben. Und eigentlich Deutschland, in was war es, Achtelfinale, haben sie erst in der Nachspielzeit verloren, in der Verlängerung, und da waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Also da hat der spätere Weltmeister ja eigentlich hätte ich gesagt, sie verabschieden müssen.
Aber auch das wäre voll in Ordnung für mich. Also wenn Algerien das bessere Team ist, wir gewinnen und dann werden wir Weltmeister, kann man genauso unterschreiben.
Ja, passt natürlich, ja. Dann schließen wir diesen Punkt, und zum Abschluss unserer 5 Dinge, die ihr unbedingt zur Partie Österreich gegen Algerien wissen müsst, gibt es das ÖFB-Programm bzw. einen kurzen Stadioncheck vom Harald.
Das ÖFB-Team macht sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf den Weg nach Kansas City, Missouri. Das heißt, sie steigen in den Flieger. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird es dann das Abschlusstraining geben im Stadion von Sporting Kansas City. Da können Sie dann ja mal Emir Karic berichten, wie dieses Stadion so ausschaut. Das Match ist dann am Tag darauf um 21 Uhr abends Ortszeit. Da kann es noch sehr, sehr warm und unangenehm sein. 29 Grad Celsius ungefähr werden erwartet am Abend. Das heißt, es wird sicher das heißeste Spiel, das das ÖFB-Team bisher bestritten hat. Gespielt wird im Arrowhead Stadium von Kansas City. Während der WM ist das Stadion zugelassen für 69.045 Zuschauer. Es wird also fast voll sein, und so wie wir die letzten Spiele und eigentlich fast alle Spiele bei dieser WM erlebt haben, ist auch hier davon auszugehen, dass das Stadion voll sein wird. Es ist ein klassisches Footballstadion ohne Dach. Es ist 1972 eröffnet worden, 2010 das letzte Mal renoviert. Man darf gespannt sein, es wird auch für die Fans eine relativ warme bzw. heiße Angelegenheit. Ich gehe auch davon aus, dass sehr viele algerische Fans da sein werden. Bin sehr gespannt auf die Stimmung und freue mich schon extrem drauf. Und für mich und für uns heißt es dann leider auch am Freitag, also ich fliege einen Tag später als das ÖFB-Team nach Kansas City, Abschied nehmen von diesem wunderschönen Airbnb, in dem wir hier in Santa Barbara sind. Wir fliegen mit Sack und Pack nach Kansas City und werden dann am Tag darauf die Flüge buchen, wo auch immer es dann hingeht für das ÖFB-Team.
Danke für die Inputs, lieber Harald. Und ich finde es halt eigentlich eine komische Situation, auch für Erm und die Kollegen, dass sie halt im Grunde erst nach der Partie wissen, wie die Reise weitergeht. Da hätte ich ein bisschen selbst als Person ein bisschen Panik.
Ja, also ich weiß nicht, ob der Harald da jetzt, also so gefühlt ist er nicht der Typ, der sich aus seiner Ruhe bringen lässt. Ja. Also ich glaube nicht, dass er Panik schiebt. Vielleicht ist es eher eine Vorfreude, wenn man halt nicht weiß, wo es jetzt hingeht und was dann ansteht und eher so diese Nervosität ein bisschen. Die würde ich auch spüren, ja.
Außerdem ist er nicht alleine. Also ist er mit den Kollegen auch noch umringt. Also das passt schon großartig. Viel schlafen werden sie sowieso nicht nach der Partie gegen Algerien, weil um 21 Uhr kicken sie dort an, dann ist 23 Uhr, bis er mit allem fertig ist, mit den Geschichten, pipapo. Viel Schlaf wird es sowieso nicht geben und dann müssen sie halt wirklich schauen, wie es weitergeht und dann hoffen wir auf eine gute Weiterreise und keine Heimreise für den Harald, auch wenn wir natürlich vermissen, aber wir wünschen uns schon noch, dass er noch dort bleiben kann.
Ja, gemeinsam natürlich mit dem Fabi Flügel.
Natürlich.
Hört sich trotzdem so an, als würden sie jetzt mit Sack und Pack da zum Stadion gehen, alle mit dem Koffer schon, sitzen dann auf der Tribüne und warten drauf, wie was passiert.
Ja, die müssen sie wahrscheinlich irgendwo davor mal in einem Hotel ablagern.
Ich gehe davon aus, dass sie eine Unterkunft sie gecheckt haben für diese
Nacht. Ja,
für
das denke ich auch.
Also, ja. Für die eine Nacht sicher.
Trotzdem sehr heiß wird es. 29 Grad hat der Harald gesprochen in Kansas City im Arrowhead Stadium. Und da haben wir das Problem, dass es nicht klimatisiert ist wie in Dallas. Also von dem vielleicht auch ein Faktor.
Das ist wie bei uns gerade fast, oder? 21 Uhr, 29 Grad. Ich meine, vielleicht ist bei uns ein, zwei Grad noch kühler. Aber
ich weiß nicht,
ich habe die Fenster da schon zu.
Ich glaube, die Luftfeuchtigkeit ist dort also schon ein anderes Thema vielleicht noch im Vergleich zu uns. Aber
ja,
sonst
natürlich.
Ist es eh ähnlich, ja, das stimmt.
Ja, es ist schon ein Unterschied zum Argentinien-Match auf jeden Fall.
Abschließend unsere Tipps. Patrick, du beginnst.
Ich sage, Österreich gewinnt 2-1.
Ich habe ein 1-0 getippt.
Dann tippe ich ein 3-1 für Österreich. Liebe Leute, das war die Admiral-Anzer-Konferenz für heute. Morgen gibt es noch unsere Wunschaufstellung für die Algerien-Partie. Und dann ist er auch schon da. Matchday in Kansas City, Österreich gegen Algerien. Natürlich sind wir auch am Start mit unserer WM-Watch-Party. Um 3.30 Uhr geht's los. Bis dorthin, macht es gut und danke fürs Reinklicken. Ciao.
Ciao, Baba.
Servus.
Anzer-Konferenz, der Videopodcast über den österreichischen Fußball auf der Alola 1 App, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.